Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich stand auf dem Berg Männlichen oberhalb von Grindelwald. In der Schweiz ist das oberhalb vom Thuner See. Auf der anderen Seite ist Wengen, wo diese Abfahrt immer stattfindet im Winter. Und auf diesem Berg genoss ich die eindrucksvolle, gewaltige Aussicht, die man von dort hat. Vielleicht ist irgendjemand von Ihnen schon mal dort oben gewesen. Und auf einmal kam eine große Gruppe Nicht-Europäer, so sag ich es mal, dort auch hin an diesen Aussichtspunkt, auf dieses Plateau. Ich dachte, meine Güte, schon wieder so eine große Gruppe. Was wird das jetzt wieder? Und überall Bilder und Fotos und es wurde auf einmal laut. Es rief jemand aus der Gruppe irgendeinen Satz, den ich nicht verstand, weil ich die Sprache nicht konnte. Und auf Kommando hin zogen alle ein Heftchen aus ihrer Tasche und sie begannen, christliche Lieder zu singen. Sie machten an dem Punkt, in dem sie dieses gewaltige Panorama sahen, genau das Richtige. Eins dieser Lieder, ein englisches, was auch auf Deutsch übersetzt worden ist, geht so: Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du ernährst und führest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Die machten das genau richtig. Sie lobten an dieser Stelle Gott für dieses gewaltige Panorama. Sie gaben ihren Gedanken Worte und Noten. Sie gaben dem, was ihr Herz in dem Moment erfüllte, eine Stimme und sie sangen da. Und es war ihnen völlig egal, dass da noch hunderte andere Menschen auch waren. Da nahmen die gar keine Rücksicht drauf. Sie hätten ja auch sagen können, komm, wir gehen mal da drüben in die Ecke, da ist nicht so viel los und da können wir dann unser Lied singen, wir stören da auch vielleicht niemand. Nein, das haben sie nicht gemacht. Mitten unter den Hunderten von Touristen sangen sie ihr Lied, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, das Gotteslob. Ich fand es großartig, weil die alle singen konnten. Dann bin ich zu jemand hin von dieser Gruppe, habe mich dafür bedankt, dass sie so schön gesungen hatten. Und dann stellte sich heraus, dass es eine katholische Pilgergruppe aus Dubai war. Aus Dubai, man höre und staune, mit ihrem Pfarrer. Und der Bischof für Dubai sitzt zufällig in der Schweiz. Und so sind die dahin gekommen. Mitten unter den Menschen bekennen, was man glaubt und wem man vertraut. Hier an der Kirche Lieder zu singen, ist relativ einfach. Aber draußen, da, wo andere Menschen sind, die mit Kirche gar nichts zu tun haben, das ist schon eine andere Hausnummer. Und es ist gut, wenn man dann mit vielen ist und man gespürt, wir fühlen, wir sind zusammen und wir können zusammen hier singen, völlig egal, was andere Menschen machen. Wir bekennen uns zu unserem Gott, an den wir glauben und da den loben wir. Phänomenal. Ich war letzte Woche mit einer Reisegruppe unterwegs und wir saßen am Hotel zum Essen und ich mache das immer so, dass ich dann ein stilles Gebet für mich spreche vorm Essen. Kriegen die anderen Leute natürlich mit. Meine Nachbarin sagte, was machst du da? Ich sagte, ich bete. Was betest du da? Dann sagte ich, ich danke Gott für das Essen jetzt hier, was wir hier haben. Es ist doch lecker. Ja, und dann fuhr sie fort, kannst du für meinen Mann und mich mitbeten? Habe ich gedacht, ja, das kann ich gerne machen. Und ich habe gemerkt, es macht was mit den Menschen, wenn wir uns zu dem bekennen, was wir glauben. Und wenn es nur ein Gebet beim Essen im öffentlichen Raum ist. Man staunt immer wieder, was da rauskommt. Ich bin neulich mit einem Taxi gefahren von Gießen nach Alsfeld. Es war eine abenteuerliche Reise. Eigentlich sollte ich mit dem Zug in Alsfeld ankommen, aber das Bahnchaos war perfekt. Ich kam maximal noch nach Gießen und hatte dann einen Taxigutschein bekommen von der Bahn, damit ich wenigstens dann nach Alsfeld kam, wo mein Auto stand. Ich raus aus dem Bahnhof, es war 0:10 Uhr, es Taxi gesucht und gesagt, hier, Taxigutschein, okay. Und wir fahren zusammen nach Alsfeld. Haben natürlich reichlich Zeit, 3/4 Stunde. Der Taxifahrer, ein Afghane. Und der war richtig gesprächig. Der fragte mich aus, wo kommst du her, was machst du? Und als der merkte, was ich beruflich mache, taute der erst richtig auf. Und wir kamen in ein gewaltiges Gespräch über Gott und die Welt, über den Koran und die Bibel. Und ich habe gemerkt, der Mann weiß, von was er redet. Der hat Ahnung in seinem Koran. Und der wusste eine ganze Menge über unsere Bibel. Ich war auch darüber ziemlich erstaunt. Und ich habe gedacht, was ist das doch für ein mutiger Mensch in meinen Augen. Aber ich glaube, in deren Augen ist es völlig normal, dass man darüber spricht, über seinen Glauben, das, was einem wichtig ist und mit anderen auch ins Gespräch kommt. In dem Fall mit mir. Wenn ich nicht gesagt hätte in Alsfeld, also ich muss jetzt mal aussteigen, hätten wir noch eine halbe Stunde weiter debattiert und diskutiert in seinem Taxi. Wie halten wir es eigentlich mit unserem Glauben in der Öffentlichkeit? Was hätten wir gesagt, als diese Gruppe da auf einmal ein christliches Lied sang auf diesem Berg? Was würden wir sagen, wenn wir vom afghanischen Taxifahrer angesprochen würden nach dem Motto, was glaubst denn du eigentlich? Ich bin Muslim, was glaubst du? Was würden wir denn da sagen? Peinlich, peinlich. Oh Gott, bitte ein anderes Thema. Lass uns über Fußball oder Politik oder über das Wetter reden. Das ist viel besser, da kenne ich mich besser aus. Wie ist es für uns? Wir haben oftmals Angst, es ist uns peinlich, darüber zu reden, Auskunft zu geben. Aber warum eigentlich? Wir haben noch so viele Möglichkeiten hier in unserem Land. Und wir rühmen uns doch, ach, unserer großen Toleranz, die wir hier haben. Toleranz. Toleranz kommt von dem lateinischen Wort tolerare. Das heißt, erdulden, ertragen. Erdulden, ertragen. Das heißt, ich mute meine Einstellung, mein Glauben, jemand anderem zu, rede mit ihm darüber, in der Hoffnung, dass er es übernimmt, aber muss es ertragen, dass er sagt, nee, das ist nichts für mich. Das ist Toleranz. Toleranz heißt nicht, ist alles gleichgültig oder ist mir doch egal, was du glaubst, macht doch jeder, was er Lust hat. Das ist keine Toleranz. Erdulden, ertragen. Das heißt, jemand anderem meine Sache, meinen Glauben zumuten und dann zu merken und dass er mir das auch sagen kann, was er glaubt. Und er möchte mich überzeugen und ich ihn. Und dann können wir uns stehen lassen. Das ist Toleranz. Ich glaube, heute sind wir alle mit einem falsch verstandenen Toleranzbegriff unterwegs. Wenn wir den anderen schon nicht überzeugen können, dann müssen wir das erdulden und tolerieren. Das ist Toleranz im eigentlichen Sinn. Aber warum nicht drüber reden und das nicht auch aushalten? Der Reformationstag heute, 508 Jahre ist das jetzt her mit dem Thesenanschlag in Wittenberg an der Schlosskirche, die 95. Der Reformationstag lädt uns ein, klar zu bekennen, wo wir hingehören und was wir glauben. Wenn Luther damals nicht so mutig gewesen wäre und hätte an jenem Tag seine 95 Thesen da angenagelt, gäbe es uns heute hier in dieser Kirche mit Gottesdienst nicht. Ein feste Burg ist unser Gott. In diesem Lied, was wir am Anfang gesungen haben, das Reformationslied, ist ja auch von Martin Luther, steht unten drunter, merken wir schon, was es gekostet hat, zu seinem Glauben zu stehen. Das auszuhalten, dass nicht alle das genauso sehen, wie ich das sehe. Was haben die gekämpft? Was haben die eingesteckt dafür? Was war das? Ein Wagnis, damals der mächtigen katholischen Kirche gegenüberzutreten. Was für ein Mut hat dieser Martin Luther und dann im Gefolge dann all die Seinen, was haben die für einen Mut gehabt? Und wir? Ich glaube, wir wissen oftmals überhaupt nicht, was wir glauben. Mit wem wir glauben und wissen dann schon überhaupt nicht, wie sollen wir das eigentlich sagen. Und deshalb sind wir peinlich berührt und unser Glaube verschwindet im Privaten. Raus aus der Öffentlichkeit, rein ins Private. Geht niemand was an. Ist ja schön, dass wir das sagen, es geht niemand was an. Wie würden wir es denn auch sagen? Es ist gut. Sagen wir, es geht niemand was an, weil dann muss ich auch gar nichts sagen. Auf welchem Grund stehen wir? Auf welchem Grund stehst du? Das ist ja der Satz des Reformationstags, haben wir gehört. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Das ist unser Grund. Oder in dem Lied eben, das ist der Anker in der Zeit, ist ein anderes Bild dafür. Den Reformatoren war es wichtig, den Menschen was weiterzugeben, woran sie sich festmachen können, was sie mitnehmen können, was sie lernen können, dass nicht einfach nur einer da vorne was erzählt. Was haben sie gemacht? Sie haben den Glauben in Worte gefasst. Wir nennen das Katechismus. Oder die Alten haben das so genannt. Heute weiß kaum einer von meiner Generation, ihr habt das Wort wahrscheinlich noch nie gehört, Katechismus, was das ist. Haben die das in einen Katechismus geschrieben und meine Großelterngeneration, die mussten das nur auswendig lernen. Da waren die wichtigsten Teile des Glaubens drin. 10 Gebote, Einsetzungsworte, Abendmahl, Taufbefehl, Glaubensbekenntnis, Vaterunser, alles auswendig gelernt damals. Damit sie was in der Hand haben, damit sie auskunftsfähig sind. Liebe Gemeinde, ich bin davon überzeugt, dass wir heute mehr denn je auskunftsfähig sein müssen in dieser Gesellschaft, die immer pluraler und immer bunter wird und denen es immer mehr Menschen mit anderen Bekenntnissen gibt oder Menschen, die überhaupt nicht, an gar nichts mehr glauben, außer an sich selbst. Wir müssen auskunftsfähig sein, sonst wird unsere Kirche nur noch sozial und diakonisch sein. Das ist auch wichtig, aber das kann längst nicht alles sein. Es ist noch mehr. Und deshalb möchte ich Ihnen heute Abend in dieser Predigt 4 Dinge mitgeben. Kernbegriffe der Reformation, damit Sie sie mitnehmen können, was an der Hand haben, in Ihr Handgepäck nehmen, damit sie auskunftsfähig sein können, wenn sie gefragt werden. Erstens, allein der Glaube. Zweitens, allein die Gnade. Drittens, allein der Christus. Und viertens, allein die Schrift. Zuerstens, allein der Glaube. Alleine der Glaube, haben wir eben in dieser Lesung gehört. Luther hat zu dieser Stelle, die wir eben aus Römer 3 gehört haben, gesagt, als ich verstanden habe, worum es ging, ging für mich die Tür zum Paradies auf. Weil er gemerkt hat, der Glaube ist, der mich gerecht macht. Wir können auch einfach sagen, der Glaube bringt mich in den Himmel. Nicht das, was ich tue, sondern meine Beziehung, mein Vertrauen in und auf Gott. Bei Gott zählt nicht die Leistung. Es zählt nicht, wie oft ich vielleicht einen Gottesdienst besucht habe, wie viel ich spende, wie viel ich bete, sondern es zählt das Vertrauen, der Glaube, dein Glaube und mein Glaube. Das ist wichtig, damit eine Beziehung da ist. Glaube in der Bibel ist immer Ausdruck einer Beziehung. Und Glaube können wir in der Bibel immer mit Vertrauen übersetzen. Der Glaube ist zerbrechlich. Und manchmal ist er weniger und manchmal mehr. Das macht nichts. Der muss nicht immer groß und mächtig sein. Der darf auch ganz klein sein. Und dann passt er für unseren großen Gott immer noch. Wer glaubt, hat das Leben. So steht es im Johannesevangelium. Zweitens, allein die Gnade. Gnade ist ein altes Wort. Wir kennen das so, Gnade vor Recht ergehen lassen. Da bekommt etwas jemand, was er nicht verdient hat. Für die Bibel ist völlig klar, jeder von uns hat irgendwie Mist gebaut. Sie sind allzumal Sünder, wir sind alle schuldig geworden, haben wir eben gehört. Der eine mehr, der andere weniger. Ist so, der eine mehr, der andere weniger. Aber irgendwie ist jeder schuldig und ist nicht so, wie er eigentlich sein sollte. Wir kennen uns am besten ja selbst. Aber darauf kommt es bei Gott nicht an. Und wir brauchen uns auch gar nicht zu vergleichen mit und zu sagen, also ich bin schon ein bisschen besser als der. Das brauchen wir nicht. Das bringt auch gar nichts. Gott lässt 5 nicht gerade sein, weder bei dir noch bei dem Nebenmann oder der Nebenfrau. Er ist gerecht, aber seine Gnade ist noch größer. Wer bereut, dem wird vergeben. Ich war die letzte Woche habe ich schon gesagt, mit der Gruppe unterwegs und ich sagte, was haben wir für ein tolles Wetter? Dann sagte jemand, das haben wir auch verdient. Dann habe ich gesagt, womit haben Sie das denn verdient? Haben Sie Ihren Teller leer gegessen? Dann sagte er erstmal gar nichts und sagte, ja, also ich habe doch früher auch mal ein paar gute Sachen gemacht. Und dafür kriege ich jetzt eine Woche Sonnenschein geschenkt. Ich dachte, aha, so funktioniert das in unserem Leben? Meine Güte. Haken Sie mal nach, wenn das nächste Mal jemand diesen schönen Satz sagt, das haben wir doch verdient. Fragen Sie mal nach, was er damit meint, warum er das verdient hätte. Ich bin gespannt, welche Antwort Sie erwartet. Wir sind beschenkt worden mit einer Woche Sonnenschein. Es war eine Gnade. Aber mit Sicherheit kein Verdienst, weil wir irgendwelche Teller leer gegessen hätten oder weil wir letzten Sonntag in der Kirche waren. Gott lässt Gnade vor Recht ergehen für jeden von uns. Und jeder weiß, was für ein Glücksgefühl es ist, vergeben zu bekommen, obwohl man es nicht verdient hat. Drittens, alleine Christus. In unserem Glauben geht es nicht einfach um irgendeinen Gott, der irgendwo ist. Es geht auch nicht darum, wir glauben alle an denselben Gott. Den Satz höre ich immer wieder in Gesprächen und Begegnungen mit Menschen. Naja, ist doch eigentlich alles derselbe Gott. Ob ich jetzt Muslim bin oder Buddhist oder Hindu oder Christ, wir glauben alle an denselben Gott. Wirklich? Das sind Welten dazwischen. Das sind Welten dazwischen. Und deshalb sagen die Reformatoren, alleine Christus, der macht den Unterschied. Auf den sind wir auch gekommen übrigens, als ich mit dem afghanischen Taxifahrer unterwegs war. Als wir auf Christus kamen, merkten wir, da sind wir doch ganz schön unterschiedlich in der Betrachtung dessen, wer Jesus war und bis heute ist. Dieser Jesus verkündigt Gottes Wort und heilt die Menschen, stirbt am Kreuz. Die Bibel sagt, Gott legte alle Strafe für alle Schuld auf ihn. Deshalb steht Jesus im Zentrum. Deshalb sehen wir ihn hier vorne auch. Das ist unser Markenzeichen hier. Jesus am Kreuz, der Sohn Gottes am Kreuz. Kein schönes Bild, ich weiß, aber mal ehrlich, ist das Leben immer schön? Nein. Und was wäre das für ein Gott, dem die schweren Seiten unseres Lebens fremd sind? An was für einen Gott würden Sie lieber glauben? An einen großen Gott, an den nichts rankommt, der groß und weit weg ist? Oder an einen Gott, der sich klein gemacht hat und weiß, was Lasten sind und was Schmerzen sind und was Trauer ist? Ich wähle den zweiten. Der ist mir nämlich viel, viel näher. Und deshalb schauen wir immer wieder auf diesen Jesus Christus. Hier sehe ich Gottes große Liebe und hier sehe ich, was Gnade ist. Einer, der starb, damit ich leben kann. Viertens und letztens, alleine die Bibel. Das war Luther ganz wichtig. Die Bibel ist fortan im Zentrum und nicht mehr das, was der Papst damals gesagt hat, sondern in der Bibel steht drin, was wichtig ist. Deshalb haben alle evangelischen Kirchen die Bibel vorne auf dem Altar liegen. In der Regel haben das die katholischen Kirchen nicht, wenn Sie mal gucken. Aber wir Evangelischen haben immer die Bibel auf dem Altar liegen. Hier ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen drin und die Geschichte von uns Menschen mit unserem lebendigen Gott. Wir alle haben zu Hause eine Bibel. Schöne Glasvitrine, wahrscheinlich zweite Buchreihe, sofern wir viele Bücher haben. Ich weiß, es ist total anstrengend und schwer, es zu lesen. Aber vielleicht wäre heute mal ein Versuch wert, die Bibel rauszuholen, mal zu blättern. Und wenn Sie anfangen, fangen Sie bitte nicht vorne an, sonst verheddern Sie sich in Stammbäumen, sondern fangen Sie im Neuen Testament beim Markus-Evangelium an. Nehmen Sie sich einfach 10 Minuten, mehr müssen Sie gar nicht. Lesen Sie einfach mal Markus-Evangelium und dann kommen Sie schon so ein bisschen rein. Die Bibel, so hat mal einer gesagt, ist der Liebesbrief Gottes. Und Liebesbriefe liest man doch gerne, oder? Das haben wir doch alle mal gemacht. Oder machen es immer noch gerne, sofern uns einer erreicht. Liebesbriefe sind doch genial. Und das, was wir hier vorne liegen haben, ist ein ganz dicker, fetter Liebesbrief. Vier Dinge, die ich Ihnen gerne jetzt mitgeben möchte für an diesem Reformationstag. Allein der Glaube, allein die Gnade, alleine Christus und alleine die Bibel. Nehmen Sie das mit. Darauf ist unsere Kirche gebaut. Darauf ist unsere Reformation gebaut. Daran erinnert uns auch der große Reformationsstein auf dieser Seite der Kirche. Wenn Sie mal drauf gucken bei Licht, dann da steht was dazu. Und haben Sie den Mut, zu bekennen, was Sie glauben und wem Sie gehören. Es lohnt sich, denn Jesus Christus hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.